Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tiltit. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute. Und unser Podcast erscheint alle 14 Tage rund um das Thema Frau und Mädchen auf allen gängigen Plattformen.
Ja, und heute haben wir Irina Heinrichs zu Gast. Irina, ich freue mich sehr, dass du Zeit für uns hast. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, Irina ist Mitglied im Zonta-Club Osnabrück Westfälischer Friede. Und Irina, du bist Mitglied geworden bei Zonta, weil dir bzw. deiner Familie etwas widerfahren ist, was man nicht erleben möchte und wo wir als Zontiens uns entschieden dagegen stellen. Denn in deiner Familie ist ein Femizid passiert. Deine Mutter ist von deinem Vater erschossen worden. Und das ist natürlich jetzt eine relativ krasse Einleitung ins Thema. Aber ich freue mich, dass du Zeit für uns hast, dass du das mal so als Betroffene mit uns diskutierst. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du dich erstmal ein bisschen vorstellst. Wer bist du eigentlich? Was machst du?
Genau, mein Name ist Irina. Ich bin oder werde dieses Jahr 40 Jahre jung. Und bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin getrennt lebend im Moment. Ich arbeite als Assistentin der Geschäftsleitung und habe, nachdem das mit meiner Mama passiert ist, noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und arbeite da jetzt mit Frauen zusammen.
Ja, danke erstmal für dieses Intro. Und wir haben vorher besprochen, dass wir sehr offen über dieses Erlebnis sprechen dürfen. Wir haben im Podcast schon viel über Femizide gesprochen mit Menschen, die oft bei der Polizei sind oder bei Frauenhäusern oder sonst etwas. Aber ich glaube, wir hatten eigentlich noch niemanden, der selbst in der Familie einen Femizid erlebt hat. Vielleicht magst du mal schildern, das ist jetzt schon eine ganze Weile, liegt es zurück. 2020 ist das passiert. Vielleicht magst du das mal so ein bisschen näher für uns einordnen und schildern.
Genau, das ist jetzt so ziemlich genau 6 Jahre her. Anfang Januar 2020 ist das passiert. Meine Mama hat sich Ende November im Jahr davor, also 2019, von ihm getrennt. Und mein Vater ist mit dieser Trennung eben nicht zurechtgekommen und 5 Wochen nach der Trennung hat er sie dann hier bei uns im Ort, wo wir leben, auf offener Straße erschossen.
Unfassbare Geschichte.
Ja.
Du hast es aufgearbeitet, du hast viel drüber nachgedacht. Was sind so diese Gedanken dazu? Das ist ja das Schlimmste, was einem so passieren kann. Schrecklicher geht es ja nicht.
Genau, also das ist etwas, was man sich wirklich nicht ausmalen kann, nicht vorstellen kann, vorher auch gar nicht drüber nachdenkt, über sowas, ja, über das ganze Geschehen und Erlebnis. Und als uns das getroffen hat, habe ich mich auch zum Thema Femizide nicht beschäftigt. Ich kannte das Wort noch nicht mal. Und du bist dann wirklich wie in so einer Blase, in einer ganz anderen Welt. Du fühlst dich so abgekapselt vom Rest der Welt und trotzdem dreht sich diese Welt aber weiter. Und du hast eben das Gefühl, dass ja dir so der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Also dieses Ohnmachtsgefühl, das war wirklich das Schlimmste, was man da so hatte, neben dieser Trauer, der Wut und dem Schmerz, der einen begleitet in der Zeit, weil dieses Fundament, mit dem du aufgewachsen bist, was dir Werte beigebracht hat, was ja dein Vater, deine Mutter, die dich ja gezeugt haben, du bist ja nur deswegen auf der Welt, das bricht so völlig weg. Und wenn der eigene Vater das der eigene Mutter antut, dann ist das so, also das Urvertrauen, was du so ins Leben hast, wird wirklich stark erschüttert. Und da wieder hinzukommen, dem Leben wieder zu vertrauen, Männern zu vertrauen, das ist ein Weg, den man dann geht und es dauert, bis man bis man dann da wieder angekommen ist. Genau. Mhm.
Ich hätte, wenn ich das mal so nachfragen darf, war das jetzt, spielte Gewalt denn bei deinem Vater oder zwischen deinem Vater und deiner Mutter eine Rolle oder ist das völlig unvorbereitet gekommen?
Also damit, so wie es ausgegangen ist, hat niemand von uns gerechnet und Gewalt hat ja viele Facetten. Also das ist auch etwas, was ich im Nachhinein kennengelernt habe, nachdem ich mich angefangen habe, mit der Thematik zu beschäftigen. Dass Gewalt eben nicht die Faust im Gesicht alleine ist, sondern dass es eben vielschichtig ist. Und ich habe nie gesehen, dass mein Vater meiner Mutter handgreiflich gegenüber gewesen ist. Wir haben als Kinder schon was abbekommen. Also ich habe noch eine jüngere Schwester und noch einen jüngeren Bruder. Und uns gegenüber in der Kindheit ist er handgreiflich gewesen. Und ansonsten war er ein sehr aufbrausender Mensch, sehr, sehr impulsiv, fuhr schnell hoch, fuhr an der Decke. Das hat man im Alltag schon mitbekommen und erlebt. Also wenn dann irgendwie, ja, ich kann jetzt gar kein Beispiel nennen. Es passierte halt oft so im Alltag, dass man dann seine Laune zu spüren bekommen hat. Je älter wir geworden sind, desto weniger war das mit den Handgreiflichkeiten uns gegenüber und hörte dann natürlich irgendwann mal auf. Aber diese verbale Gewalt, die war immer, immer da und die zog sich auch jetzt bis zuletzt hin. Ne? Das ist so, dass vordergründige, diese verbale Gewalt war das, was vordergründig oder welche Gewaltart, wenn es denn so eine gibt, wäre das die verbale, wenn ich das so beschreiben würde, genau.
Und dein Vater ist jetzt im Gefängnis oder wie, was für eine Strafe?
Genau. Es gab ein halbes Jahr nach der Tat gab es die Gerichtsverhandlung, die aus 5 Prozesstagen bestand, an denen habe ich auch teilgenommen. Ich war an allen 5 Prozesstagen im Gericht, weil ich das für mich auch gebraucht habe. Also mein Kopf hat das nicht verstanden, was da passiert ist. Und ich habe von vornherein gewusst, ich werde an dieser Gerichtsverhandlung teilnehmen und ihm gegenüber sitzen, um zu verstehen, was dort einfach geschehen ist. Das hat aber nach der Gerichtsverhandlung nicht stattgefunden. Ich hab das immer noch nicht verstanden gehabt. Aber er ist wegen Mordes verurteilt worden. Also die Anklageschrift, die erste, die kam, die war auf Totschlag geschrieben. Und dann hat ja die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermittelt und dann wurde die Anklage auf Mord geändert. Und er ist auch wegen Mordes verurteilt worden zu lebenslanger Haft.
Und du hast jetzt wahrscheinlich auch keinen Kontakt mehr zu ihm, wenn ich mich da rein denke, oder bist du noch im Kontakt mit ihm?
Es gibt Kontakt. Ich habe ihn auch in diesen 6 Jahren zweimal besucht. Weil auch das irgendwie, weil eben nach dieser Gerichtsverhandlung noch so viele Fragezeichen da waren und mein Kopf das eben nicht verstanden hat, warum und wieso und weshalb er das gemacht hat. Fast ein Jahr nach der Gerichtsverhandlung habe ich dieses ganz starke Bedürfnis gehabt, ihn zu besuchen und ihn das nochmal zu fragen. Und dann bin ich auch hingefahren und hatte aber so Sondergenehmigungen beantragt oder nachgefragt, weil ich auf keinen Fall alleine mit ihm sein wollte. Ich wollte, dass das jemand begleitet und ich wollte das auch nicht in diesem normalen Besuchszimmer der JVA haben. Und wir befanden uns damals ja auch noch in der Corona-Zeit. Es wurde alles sofort genehmigt. Ich durfte in einem, ja, es war wie so eine Einzelzelle mit ihm sitzen. Sein Psychologe war dabei, der das Gespräch begleitet hat. Aber still, der hat kein Wort gesagt, der saß einfach nur im Raum mit dabei. Und wir haben auch länger miteinander sprechen dürfen, wie diese normalen 45 Minuten Besuchszeit, die man sonst hat. Und das Gespräch oder der Besuch war, also war schrecklich für mich, weil überhaupt gar keine Einsicht da war. Also er steckte immer noch in dieser Opferrolle und hat Schuldumkehr betrieben und die Schuld bei meiner Mutter gesucht. Und ja, es kamen nur Vorwürfe und er konnte auch keinen Blickkontakt zu mir halten. Genau, und dann sind wir auseinandergegangen. Und dann sind noch mal 2 Jahre vergangen. Dann habe ich ihn ein zweites Mal besucht. In dieser Zeit hatte ich schon meine Coaching-Ausbildung als Life Trust Coach abgeschlossen, habe dann angefangen, mich anders mit meinem Schicksal auseinanderzusetzen, habe andere Fragen an mich und an das Leben gestellt und bin dann noch mal zu ihm gefahren. Und dieses Mal aber ganz ohne Vorwürfe auch meinerseits und auch die Frage nach dem Warum habe ich dann auch zu Hause gelassen und bin dann einfach hingefahren, um meinen Vater zu besuchen, denn das ist er ja immer noch. Mhm. Also ich habe zwar irgendwie gefühlt beides verloren, Vater und Mutter gleichzeitig, weil so wird es das ja nicht mehr geben, das Verhältnis zu ihm, wie es vor der Tat war. Und trotzdem ist das ja immer noch irgendwie. Und dieses Gespräch war dann wirklich anders. Also das, wir haben uns zwar über Banalitäten unterhalten, also wie geht's mir, meinen Kindern, meinen Geschwistern, wie sieht sein Alltag aus? Und das fand auch ganz normal im Besuchsraum statt. Auch nur die 45 Minuten, die man sonst hat. Und dann sind wir auseinandergegangen und für mich war dieser zweite Besuch wirklich befreiend. Ich bin rausgegangen, ich habe zwar dann Rotz und Wasser vor der JVA geheult und diese Anspannung und dieser Adrenalinkick, den man dann hat und diese ganze Angst, die ist dann so abgefallen und ich habe ganz viel geweint, aber es war noch ein anderes Gefühl da und das überwog trotzdem. Ich hatte so einen inneren Frieden. Ich war mit mir selber im Reinen, weil ich gedacht habe, ich habe alles ja für mich Mögliche gemacht, um damit klarzukommen, um auch auf ihn zuzugehen. Und ich kann mir einfach nichts vorwerfen, so, oder mich hinterher schuldig fühlen, hätte ich mal doch irgendwie was getan. Ich habe für mich in meiner Macht Stehende alles gemacht, um, dem so vollumfänglich zu begegnen. Und ich bin wirklich mit einem ganz tiefen Frieden für mich selber da rausgegangen. Und ich nenne das auch, Vergebung, was da so passiert ist, also in mir drinne. Und Vergebung bedeutet für mich auch nicht, irgendwie zu jemandem hinzugehen und ihm das irgendwie ins Gesicht zu sagen, sondern wirklich das in mir selber zu suchen, damit ich diesen inneren Frieden habe und damit ich für mich gut damit weiterleben kann, weil es gehört zu meinem Leben, es wird immer ein Teil davon sein. Ja, und das ist auch ein Stück weit, was ich mit in den Zonta-Club bringe, um eben auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ich habe nämlich vorher überhaupt gar nicht gewusst, was ist ein Femizid, wie oft passiert das eigentlich? Und du kannst ja jeden Tag die Zeitung aufschlagen. Es ist voll davon. Es passiert fast täglich in Deutschland. Und eben auf das Thema aufmerksam zu machen, wie häufig das passiert, wie häufig Frauen Gewalt erfahren. Nicht nur Frauen, auch Mädchen, das geht ja schon ganz früh los. Und das treibt mich eigentlich an, so mit meiner Geschichte umzugehen und daraus eben doch noch was Positives zu machen.
Ich finde das ganz interessant. Du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, also wir haben gerade schon gesagt, 6 Jahre ist es her, du hast eine Therapie begonnen, du hast dann mit Veit Lindau gearbeitet, das war das, was du gerade erzählt hast. Du hast dich dem Zonta-Club angeschlossen. Das ist vielleicht auch interessant. Finde ich spannend, dass du den Zonta-Club überhaupt gefunden hast. Und das ist natürlich für uns als Zontiens schön, dass wir sichtbar sein können. Oder in Osnabrück war es, glaube ich, über die orangen Bänke und all diese Themen, die der Zonta-Club da gemacht hat, sodass du dann auch Zonta gefunden hast. Du kannst vielleicht auch noch mal erzählen, du hast an einem Buchprojekt teilgenommen von der Christina Wolf. Das ist ein Buch, wo es um Femizide geht. Das heißt, wie viele noch? Vielleicht kannst du noch mal schildern, wie bist du da in Kontakt gekommen?
Es ist irgendwann mal, weil meine Schwester und ich uns dann mit dem Thema angefangen haben, auseinanderzusetzen, ist meine Schwester auf ein Foto im Internet gestoßen von einer Demonstrationsaktion, die in Berlin am Brandenburger Tor stattfand. Da waren Frauen aufgereiht, die auf ihrem Oberkörper Namen von getöteten Frauen aus dem Jahr 2020 stehen hatten und wie sie gestorben sind und wie alt die Frauen waren. Und dort ist eben ein Foto aufgetaucht mit den Daten unserer Mutter. Und wir waren natürlich erst total erschrocken und haben gedacht, oh, was ist das für eine Aktion? Wo kommen die Leute an die Daten her? Wer steckt dahinter? Und was soll das alles überhaupt? Und dann ist das aber so ein bisschen eingeschlafen, weil wir, also damals ging es uns nicht gut. Wir konnten das nicht nachverfolgen. Aber es ging mir nie aus dem Kopf. Und irgendwann, wo es mir besser ging und ich ein bisschen stabiler war, habe ich mich dann doch auf die Suche gemacht nach diesem Foto, nach dem Hintergrund dessen und bin dann auf Christina Wolf gestoßen, habe die Kontaktdaten dann rausgesucht und mich mit ihr in Verbindung gesetzt. Und sie hat mir das dann eben erzählt, dass das der dass sie in Zusammenarbeit mit Femen Deutschland diese Protestaktion da organisiert hat. Die machen das auch einmal im Jahr. Und so sind wir in Kontakt gekommen und irgendwann rief sie mich an und hat gesagt, Mensch, ich habe eigentlich schon seit Jahren einen Traum. Ich würde gerne ein Buch veröffentlichen zum Thema Femizide, weil sie da schon sehr, sehr lange zu forscht. Und sie würde gerne betroffenen Frauen, die eben keine Stimme mehr haben oder eine gewaltvolle Beziehung erlebt haben und überlebt haben, eine Stimme geben und sucht Frauen, die ihre Geschichte in dem Buch teilen und ob ich nicht gerne mitmachen möchte. Und so sind wir mit 10 anderen oder wir sind insgesamt 10 Frauen, die sich mit beteiligt haben und dort zu Wort kommen.
Ja, das Buch oder den Hinweis auf das Buch können wir auf jeden Fall auch nochmal im Text schreiben, sodass man das gut finden kann. Dr. Christina Wolf und der Titel ist Wie viele noch Deutschlands gebilligte Femizide. Ja, wie kannst du hast uns ja ein bisschen berichtet, was du alles unternommen hast. Du hast deinem Vater vergeben, hast du gerade gesagt. Wie kannst du in die Zukunft gehen? Wie kannst du weiterleben mit diesem Erlebnis, was ja einfach zu dir gehört?
Also es ist immer so ein Spiel von, also da gibt's immer, es gibt immer Tage, wo es mir mal nicht gut geht, wo das Ganze dann nochmal hochkommt. Also gerade so um Weihnachten rum. Also meine Mutter ist am 29. November ausgezogen. Da geht das dann immer schon so los, dass der Kopf sich automatisch anfängt, damit zu beschäftigen. Dann fehlen natürlich zwei Menschen, die nicht mehr mit am Tisch sitzen zu Weihnachten. Und man ist nur noch so mit seinen Geschwistern und der eigenen Familie dann beisammen. Dann kommt der Jahreswechsel und am 5. Januar ist der Todestag. Also das ist immer so für mich eine ganz schlimme Zeit, wo man das Ganze immer noch, auch nach 6 Jahren, immer wieder erlebt und dann auch zwischendurch immer noch trotzdem wütend ist, wenn man dann da so drinne steckt. Und das ist, also Vergebung ist immer ein Weg. Und ich glaube, das ist irgendwie so eine, wie mit der Achtsamkeit auch eine Praxis, die man jeden Tag immer wieder aufs Neue durchführen muss, weil wir uns immer auch uns selber Sachen zu vergeben haben und anderen zu vergeben haben. Und das ist eben ein Teil und der Weg. Und wie ich das so schaffe, indem ich mich bei ganz vielen Projekten beteilige. Ich arbeite zum Beispiel auch mit der ortsansässigen Schule zusammen. Da ist bei einer Roten Schuhaktion, die wir organisiert haben, der Schulsozialarbeiter, der wohnt in Osnabrück, arbeitet aber hier bei uns im Ort an der Schule, durch ebenfalls eine orangene Bank des Zonta-Clubs auf die Zontaf-Bauern, auf uns Zontians aufmerksam geworden. Und bei einer Roten Schuhaktion habe ich ihn kennengelernt. Und er fragte mich dann sofort, ja Mensch, hast du nicht Lust, mit uns an der Schule zusammenzuarbeiten? Wir machen das einmal im Jahr mit den 10. Klassen, dass wir das Thema häusliche Gewalt bearbeiten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du mit dazukommst. Es gibt in Osnabrück die Ausstellung Rosenstraße 76. Das ist eine fiktive Wohnung, die eingerichtet worden ist von der Diakonie. Das ist eine Dauerausstellung. Die haben wir als Tonta Club auch schon mal besucht. Und du gehst durch diese Wohnung und findest wirklich überall versteckte Hinweise auf häusliche Gewalt. Also du kommst rein und es sieht wie eine ganz normale Wohnung aus. Auf den ersten Blick siehst du es nicht. Aber dann liegt da in der Küche zum Beispiel ein Haushaltsbuch, wo die Frau wirklich regelmäßig aufschreiben musste, was hat sie eingekauft, was hat sie dafür ausgegeben. Und die Kommentare des Mannes sind dann mit einem Rotstift daneben geschrieben. Dann hatte sie sich eine Mascara für 2,99 gekauft und dann schreibt er, ja, wofür brauchst du die denn? Brauchst dich gar nicht schminken. Also bei solchen Sachen fängt das schon an. Im Kinderzimmer sieht man ein Tagebuch der Kinder, wo die dann reinschreiben, ja, Mama und Papa streiten sich schon wieder. Und im Badezimmer hängt ein Post-it auf dem Spiegel, tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Also da hat er sie wieder geschlagen. Und man geht dann so durch. Und die Schule, mit der ich zusammenarbeite, die fahren mit den 10. Klassen da auch immer hin und gehen durch diese Ausstellung. Und ganz zum Schluss, also die arbeiten das Thema in der Schule auf, dann besuchen sie die Ausstellung und ganz zum Schluss komme ich dann für einen Tag in die Schule und berichte dann nochmal aus meinen Erlebnissen und aus meiner Sicht auf das Thema häusliche Gewalt und Femizide.
Sehr, sehr spannend. Das ist gerade auch ein Thema, was wir mal so ein bisschen angedacht haben, ob wir mit Schulen insgesamt mehr zusammenarbeiten können. Ich finde das ganz, ganz toll, dass du dich dem Zonta Club angeschlossen hast und ich freue mich auch, dass offensichtlich das Engagement von Zonta in diesem schrecklichen Thema, dass es aber doch wahrgenommen wird und dass wir wenigstens im Kleinen dort wirksam sein können. Und ich glaube, ihr Osnabrückerinnen, ihr seid da natürlich wirklich ganz weit vorne mit den vielen, vielen orangen Bänken, mit eurem großen Engagement, auch von Lydia in den sozialen Medien und so. Das ist wirklich sehr beeindruckend und ich finde es ganz toll, dass du als Betroffene da deinen Beitrag leistest.
Ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll. Man ist so ein bisschen sprachlos. Man kann so wenig sagen dazu. Du hast auch ganz viele Fragen, die man so im Kopf hatte, schon von ganz alleine beantwortet. Ich hatte auch zwischendurch nochmal so gedacht, Mensch, zeig dein Vater Reue. Da hast du das durch das erste Gespräch gesagt, nee, das ist nicht vorhanden. Dann, wie sieht es aus mit Vergebung? Fand ich jetzt nochmal ganz berührend, dass du vor allem sagst, dass du selber in dir Vergebung gefunden hast. Und dass das nicht unbedingt etwas ist, was jetzt von deinem Vater oder umgekehrt kommen muss. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema. Und es ist, wie Susanne schon gesagt hat, einfach ganz wunderbar, dass du mit diesem Thema in die Öffentlichkeit gehst und auch Zonta so unterstützt. Und ich bin eigentlich jetzt nochmal ganz motiviert, dass wir da auch weitermachen. Man denkt ja immer so, sieht das jemand, die ganzen Orangen-Mathildas und ist das überhaupt sinnvoll und so. Aber wenn ich das dann wieder höre, dann weiß ich, ja, es macht alles Sinn. Und ich bin dir ganz dankbar für deine Offenheit. Bin gerade auch ganz, ganz berührt und kann da gar nicht mehr viel zu sagen, außer wirklich vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne.
Das wären auch meine Schlussworte gewesen. Ein sehr nachdenklich machendes und berührendes Gespräch. Dafür vielen Dank, Irina. Und ich denke, wir werden uns in der Zonta-Welt weiter über den Weg laufen und versuchen, ja, einen Unterschied zu machen und Stück für Stück weiter auf dieses Thema Femizide aufmerksam zu machen. Dir und deiner Familie, denn darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, auch deine Kinder sind natürlich beeinflusst von dem Thema. Ganz viel gute Gedanken, ganz viel, einen guten weiteren Lebensweg. Und ich freue mich auf Begegnungen in der Zonta-Welt, Irina.
Ja, vielen Dank, Susanne und Ute.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.